Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mit diesen Worten endet der erste Petrusbrief, und zwar mit einem Lob Gottes. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Brief des Apostels beginnt mit ganz ähnlichen Worten. Dort heißt es gleich am Anfang: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der festliche Rahmen dieses Briefes. In der Auferweckung Jesu von den Toten ist die Macht Gottes aus ihrer Verborgenheit herausgetreten. Dort wurde der letzte Feind, wie Paulus ihn mal nannte, nämlich der Tod, überwunden. Gottes Neuschöpfung hat begonnen, die nicht mehr vom Tod geprägt sein wird. Die Gemeinden, die wussten das damals sehr genau, wie vermessen und steil eine solche Zusage ist. Das waren keine Träumer. Die kannten nämlich den Tod und alles, was ihm vorausgeht. Ihr Leben war von Leid, von Verfolgung geprägt. Und sie mussten feststellen, dass ausgerechnet die Botschaft von der Auferstehung Jesu dieses Elend der Verfolgung verstärkte, ja auslöste. Denn diese Botschaft war es, die von den mächtigen und scheinbar unbesiegbaren Herren der damaligen Zeit kaum ausgehalten wurde. Die Proklamation von Jesus' Sieg über den Tod, das war eine Provokation für die Stadtfürsten und Sklavenhalter. Im Grunde ein Angriff auf die Grundfesten des römischen Imperiums. Denn nichts war und ist normalerweise sicherer, als dass der Tod das letzte Sagen hat. Und die Angst vor diesem bevorstehenden Tod festigt die Herrschaft der Mächtigen. Und vertieft zugleich die Ohnmacht der Beherrschten. Selbst wer scheinbar nichts mehr zu verlieren hat, weil er unterdrückt wird von der Gier der Besatzungsmacht, selbst er kann wenigstens noch um sein nacktes Leben fürchten. Aber die Christen damals verkündeten Gott als den, der neues Leben bereithält und dieses Leben in Jesus Christus am Ostermorgen bereits erschaffen hat. Und deshalb gerieten die Stützen der Macht ins Wanken und die Beherrschten konnten ihr Gefühl der Ohnmacht jetzt ablegen. Das ist auch der eigentliche Grund, weshalb sie verfolgt wurden. Ihre Botschaft vom neuen Leben sollte zum Schweigen gebracht werden. Aber die Christen hatten eine umso größere Hoffnung auf die gewaltige Hand Gottes, wie es der erste Petrusbrief hier ausdrückt. Es ist ein Bild aus dem Alten Testament. Offensichtlich verwendet ihn dieses Bild der Apostel, weil er eine Beziehung herstellen will zu dem Gott, der schon Jahre zuvor gehandelt hat, sein Volk in auswegloser Situation gerettet hat. Mose sprach von der gewaltigen Hand Gottes, die das Volk aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und das war die Bundesgrundlage mit Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und an diese tätige, diese kraftvolle Hand Gottes erinnert unser Apostel die Hand, die das Volk rettet und einen Bund mit ihm schließt. Und gleich darauf kommt der andere biblische Bezug. Wie ein brüllender Löwe sei der Teufel, der Widersacher, der die Macht Gottes bestreiten will. Das erinnert an Psalm 22, den Karfreitagspsalm, den Jesus am Kreuz betete. Wir finden dort die Aussage: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber auch jenes Bild von den Feinden, die ihren Rachen wie ein brüllender Löwe aufsperren. Und ich denke, der Apostel wollte mit diesen beiden Bildworten die bedrängten Gemeinden in Kleinasien daran erinnern, dass sie doch in einem größeren Zusammenhang eingebunden sind. Gott hat in Jesus Christus am eigenen Leib, am Kreuz erfahren, was es heißt, angefeindet zu werden. Und wenn die Gegner das Maul aufreißen wie ein brüllender Löwe. Und Jesus Christus ist niemand Geringeres als Gott selbst, der menschgewordene Gott Israels, der mit gewaltiger Hand retten kann. So werden die beiden Bilder eingebunden. Und reagieren sollte die Gemeinde auf diese Botschaft durch eine Lebenshaltung, eine Haltung, die erstens von Demut und zweitens vom angemessenen Umgang mit der Sorge, mit den Sorgen geprägt ist. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist ein Vers aus den Sprüchen Salomos, der zitiert wird. Na, vielen Dank, würden Sie vielleicht sagen. Zu mehr reicht's wohl nicht. Da muss die Gemeinde Jesu um ihr Leben fürchten, weil sie der Willkür der römischen Provinzgouverneure ausgesetzt sind. Und der Petrusbrief weiß nichts Besseres, als Duldsamkeit zu predigen. Das meint doch Demut, oder? Zieh das Genick ein. Lass alles über dich ergehen. Geh jetzt in die Knie, wenn die Mächtigen dich drangsalieren, wehr dich nicht. Ein demütiger Mensch ist einer, der sich demütigen lässt, der sich duckt und alles hinnimmt, was geschieht, mit ihm oder mit anderen. Und wie viele verstehen so ihr Christsein in einer unchristlichen Umgebung, berufen sich dabei unter anderem auf fromme Zeilen, wie die von dem Dichter Ter Stegen. Also ich meine nicht den Fußballtorwart, sondern den Dichter. Er schrieb mal, mache deine Kinder schön, abgeschieden, klein und stille, sanft, einfältig, wie dein Wille und wie du sie gern willst sehen. Ist es das, was er meint? Demut als einfältige Duldsamkeit, als Unterwürfigkeit? Nein, sicher nicht. Die kluge Hier dieser Vers von Gerhard Ter Stegen. Die kluge Literatin Marie Ebner-Eschenbach schrieb einmal, Demut ist Unverwundbarkeit. Und sie griff dabei Psalm 18 auf. Wenn du mich demütigst, Gott, so machst du mich groß. Wohlgemerkt, nicht klein, sondern groß. Und so nähern wir uns dem heute so umstrittenen Wort Demut an, indem wir uns seinen Gegensatz vor Augen halten, nämlich den Hochmut. Der Hochmütige hat sich selbst ganz fest im Blick. Seine Gedanken kreisen ständig um die eigene Person. Er will sich auf keinen Fall selbst verlieren und ist dabei im Lichte betrachtet ein zutiefst ängstlicher Mensch. Ständig muss er aufpassen, dass seinem Hochmut nicht der Boden entzogen wird und er empfindlich zu Fall kommt. Er kann den Gedanken kaum ertragen, was passiert, wenn er ins Wanken gerät und scheitert. Der Demütige dagegen hat genügend Kraft, auch etwas anderes als sich selbst zu sehen. Der ist klug, weil er weiß, dass es Größeres gibt als er selbst. Und genau daran hält er sich fest, das macht ihn stark, stärker als den Hochmütigen. Und kein Wunder, dass die Gemeinde Jesu damals angegriffen, ausgesetzt war. Es lag an ihrer unbesiegbaren Demut, die stärker war als die Hochmut der Herrschenden. In einer Auslegung zu unserem Bibeltext las ich über das Missverständnis von Demut als reiner Duldsamkeit. Ich zitiere, eine solche gezähmte Demut führt erst gar nicht in das Leid der Verfolgung. Erleichtert und etwas mitleidig wird der brüllende Löwe an einer solchen Haltung vorübergehen, ohne Anstoß an ihr zu nehmen. Denn in ihr kann er seinen Feind, nämlich die gewaltige Hand Gottes, nicht entdecken. Aber christliche Demut heißt, ich halte mich nicht an mir selbst fest, ziehe mich nicht wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf, sondern ich halte mich an jener gewaltigen Hand Gottes fest, die damals die Ägypter und später auch die Römer überwunden hat. Und wer in diesem Sinn demütig ist, wird mutig und beginnt zu kämpfen, Vor allem für diejenigen, die von Menschen gedemütigt werden. Demut vor Gott schafft Mut für andere Menschen. Und ich zitiere nochmal jene Auslegung: Wer sich unter die gewaltige Hand Gottes ergibt, wird nicht einfach dulden, dass die Fäuste der Unterdrücker auf den Menschen lasten. Das Kennzeichen eines demütigen Menschen in diesem Sinne ist seine unbeugsame Leidensbereitschaft. Unbeugsam. Den Christen damals in Kleinasien konnte zugleich alles und doch nichts genommen werden, denn sie gehörten einem Stärkeren. Ich las in diesen Tagen nochmal von dem Hunsrucker Pfarrer Paul Schneider, der im KZ Buchenwald schließlich in Einzelhaft kam, um ihm endlich den Widerstand zu brechen. Und Überlebende dieses Lagers berichteten später, wie sie am Ostersonntagmorgen, als sie bei schneidender Kälte auf den Hof heraustreten mussten, Paul Schneider dort aus dem Haftbunker rufen hörten: Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Christliche Demut ist die unbeugsame Bereitschaft, für etwas Größeres auch persönliches Leid zu ertragen. Für etwas Größeres. Weil wir wissen können, dass wir nicht uns selbst, sondern einem anderen gehören, der stärker ist als wir und auch stärker als diejenigen, die uns das Leben schwer machen. Und das Zweite, die Sorglosigkeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und sie merken, wie dicht diese Haltung mit der Demut verbunden ist. Der Demütige kann loslassen, auch seine Sorgen. Und es ist klar, dass diese Form der Sorglosigkeit etwas anderes ist als eine bloße Flucht vor Lebensproblemen, Flucht vor Verantwortung. Sans souci nannte Friedrich der Große damals sein kleines Schloss in Potsdam. Ohne Sorgen. Er zog sich dahin jeweils zurück, wenn ihm alles zu viel wurde in Berlin und er sich stattdessen den schönen Künsten widmen wollte. Sorglosigkeit im Sinne einer bloßen Fantasie, eine Realitätsflucht ohne Bodenhaftung. Und andere träumen davon, irgendwann ausgesorgt zu haben, wie es heißt. Sie arbeiten, bis sie umfallen, um dann irgendwann den sogenannten Ruhestand genießen zu können. Als ob es das gäbe, einen Zustand ohne Sorgen. Man kann ja auch mit der Entsorgung der Sorgen durch entsprechend aufwendige Vorsorge so beschäftigt sein, dass man dabei erst recht zum Gefangenen seiner Sorgen wird. Und wer mit den Sorgen dann irgendwann fertig werden will, indem er seine ehrgeizige Vorsorge betreibt, muss damit rechnen, von genau diesen Sorgen fertig gemacht zu werden. So einfach loswerden wir unsere Sorgen jedenfalls nicht. Und das sollen wir auch gar nicht. Martin Heidegger, der schlaue Philosoph, zählte die Sorge sogar zu den Grundstrukturen des Menschseins. Der sich sorgende Mensch ist gerade darin geadelt, dass er sich kümmert, dass er sich und andere versorgt und auch im guten Sinne Vorsorge betreibt. Es kann nicht darum gehen, unsere Sorgen einfach nur für null und nichtig zu erklären und so zu tun, als gäbe es sie nicht. Aber Gott erlaubt uns, unsere Sorgen und damit alles, was uns innerlich umtreibt, vor ihn zu bringen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und dabei klingt Psalm 55 an. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Alle eure Sorge. Also nicht nur einzelne Sorgen, sondern das ganze Paket, der ganze Sorgenrucksack, der uns herunterzieht, soll einen neuen Platz bekommen, nämlich bei Gott, der für euch sorgt. In der lateinischen Bibel steht an dieser Stelle ein Wort, das wir als Fremdwort gut kennen, inzwischen im technischen Bereich verwenden. Dort heißt es: Projiziert eure Sorgen auf Gott. Und das heißt dann auch, werft das Bild eurer Sorgen wie durch einen Projektor auf das Bild Gottes. Taucht eure Sorgen ein in das Bild des Vaters. Überblendet das eine Bild mit dem anderen, sodass keines mehr für sich allein steht. Rechnet mit Gott genauso ernst und konkret, wie ihr eure Sorgen erlebt. Und dann schaut hin, was davon übrig bleibt. Projiziert euer Sorgenbündel auf Gott und nicht auf euch selbst, wie es der Hochmütige tut. Demütig im Sinne Jesu ist der, der sich nicht von den eigenen Sorgen dominieren lässt, sondern von seinem Gott, und ihm überlassen kann, was aus ihm wird. Vor einigen Jahren wurde ein Brief verfasst, mit dem ich schließen möchte. Er trägt ganz ähnliche Züge wie der erste Petrusbrief. Das liegt vielleicht daran, dass beide Briefe in eine scheinbar ausweglose Situation hineingeschrieben wurden. Als nämlich Dietrich Bonhoeffer am 21. Juli 1944 erfuhr, dass das Attentat auf Hitler gescheitert ist und es wohl jetzt nur noch wenige Stunden braucht, bis die Gestapo ihn aufspürt und abholt, dann notierte Bonhoeffer: Ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt, wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden Gottes in der Welt ernst. So notiert am 21. Juli 1944. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Gut, dass Petrus so direkt und zupackend redet. Seid nüchtern und wacht. Lasst euch nicht berauschen und einnebeln. Euer Gottvertrauen läuft nicht ins Leere, denn Gott selbst sieht nach euch und er wird euch aufrichten und stärken. Petrus schreibt: Gott wird. Und darauf können wir getrost Amen sagen.